in my homeland, Baden-Württemberg.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 2. April 2026 durch Konrad. Die Themen: Erstes Jahr Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in Freiburg. Ostermarsch in Mülheim in Baden als Ankündigung am Ostersonntag. Der Bürgerentscheid in Freiburg brach europaweit die Welle der Wohnungsprivatisierung. Das erste Jahr Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in Freiburg. Es folgt ein Gespräch mit der wissenschaftlichen Leiterin Julia Wohlraab.
Zum Anfang würde ich gerne zurückblicken auf das erste Jahr seit der offiziellen Eröffnung des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus. Wenn du in einem Wort oder einem Satz ausdrücken müsstest, was das erste Jahr deiner Arbeit beschreibt, wie würde es lauten?
Das erste Jahr der Laufzeit des Dokumentationszentrums war zwar sehr herausfordernd, aber auch in vielerlei Hinsicht bereichernd und lehrreich.
Kannst du einen Überblick geben, vor allem welche Veranstaltungen in den Räumen stattgefunden haben? Weil, wie ich in meiner kurzen Recherche herausgefunden habe, ist die Sonderausstellung zur Zeitzeugenschaft ja die erste.
Ja, wir haben versucht, auch schon vor der Eröffnung des Dokumentationszentrums immer wieder regelmäßige Veranstaltungen mit wechselnden KooperationspartnerInnen in Freiburg und der Region zu machen. Und das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben schon vor der Eröffnung jährlich rund 50 Veranstaltungen gehabt und konnten aber diese Taktung jetzt auch nach der Eröffnung des Dokuzentrums nicht in so großer Anzahl aufrechterhalten. Wir haben schon versucht oder haben das auch gemacht, immer wieder Veranstaltungen angeboten. Das hat angefangen natürlich mit unserem großen Eröffnungswochenende im März 2025, wo wir neben Führungen und auch kleineren Workshops auch Abendveranstaltungen hatten, unter anderem mit Nachkommen, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Und das war auch im Laufe des ersten Jahres auch mit einem Schwerpunkt, natürlich auch durch die Eröffnung der Sonderausstellung Ende der Zeitzeugenschaft, dass wir mit Menschen sprechen, den Dialog führen, die als Nachkommen von Verfolgten der NS-Diktatur mit uns ins Gespräch gehen und auch ihre Geschichte erzählen und damit auch dazu beitragen, dass weitere Generationen auch um diese Geschichten wissen. Wir haben eine Veranstaltungsreihe mit dem Literaturhaus, die Reihe Gegenworte, die jetzt auch schon seit einigen Jahren, wie ich finde, sehr, sehr erfolgreich, aber vor allen Dingen auch bereichernd verläuft, wo wir uns immer wieder auch neuen Publikationen, Büchern zum Kontext Erinnerungskulturen, Erinnerungsarbeit, auch kritischer Umgang im Kontext der Erinnerungskultur auch stellen und auch diesen Fragen kritisch stellen wollen. Wir haben da im vergangenen Jahr Susi Siegert eingeladen, die ja auch sehr kritisch Stellung bezieht zur Erinnerungskultur und auch etablierten Formen des Erinnerns und Gedenkens und da auch bewusst mal so den Finger in die Wunde legt. Was läuft da eigentlich schief, wenn man eben zu ritualisiert auch gedenkt? Wo muss man tatsächlich auch neue Ansatzpunkte finden? Auch im Hinblick auf eigene TäterInnenforschung, die eben auch in vielen Häusern, in vielen Familien oftmals noch zu kurz gekommen ist und auch im Doku-Zentrum aktuell noch zu kurz kommt. Das ist vielleicht mal so ein kleiner Überblick der Veranstaltung. Wir haben auch noch eine Kooperation mit dem KOKI gehabt im kommunalen Kino und versuchen eben tatsächlich immer wieder an anderen Orten mit auch unterschiedlichen Gruppen, mit unterschiedlichen Menschen gemeinsam interessante, spannende und auch lehrreiche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. All das erfordert aber natürlich auch einen großen personellen Aufwand. Und da jetzt komme ich sozusagen zum Anfang der Antwort zurück. Da liegt aktuell auch die Schwierigkeit. Also wir haben im Dokuzentrum leider keine Stelle, die eben explizit für Veranstaltungen da ist. Und deshalb sind wir immer wieder auch gehalten oder müssen auch immer wieder leider Nein sagen zu sehr, sehr spannenden Veranstaltungsanfragen und Formaten, die auf uns zukommen, die an uns herangetragen werden. Ich hoffe, dass sich das in der Zukunft irgendwann verändert wird, sodass wir da auch noch mehr machen können, als es aktuell der Fall ist.
Was waren im ersten Jahr denn deine persönlichen bzw. fachlichen Highlights? Gibt es vielleicht etwas, wo du sagen würdest, wow, das gab es nirgendwo anders?
Naja, es ist insofern ist eigentlich jeder Tag und jede Woche im Doku-Zentrum wieder ein besonderes Highlight, wenn man dieses Wort benutzen möchte, oder eben auch eine besondere Herausforderung gewesen, weil wir jetzt als neues Haus in Freiburg mit ganz vielen Fragen forschungsseitig konfrontiert sind, die wir aktuell noch nicht beantworten können. Das sind Fragen zu bestimmten TäterInnenbiografien, aber auch zu vielen Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden. Wie ihr vermutlich wisst, haben wir im Gedenkraum aktuell 1048 Namen genannt von Menschen, die aus Freiburg heraus aus ganz unterschiedlichen Gründen verfolgt und ermordet wurden. Diese Zahl ist aber wirklich nur ein Zwischenstand. Wir konnten jetzt im letzten Jahr auch durch die Unterstützung einer neuen Kollegin, Leonie Werle, die über eine Förderung des Landes Baden-Württemberg im letzten Jahr zu uns gekommen ist, schon jetzt rund 200 neue Namen recherchieren, die dann auch voraussichtlich im Mai im Gedenkraum angebracht werden als Ergänzung. Und das ist eigentlich das auf der einen Seite motivierende, aber auch die große Herausforderung, dass es noch so vieles gibt, was noch nicht beforscht ist. Gerade wenn man eben in lokalen und regionalen Zusammenhängen denkt, auf der Bundes- oder auch vielleicht internationalen Ebene sind wirklich viele Fragestellungen zum NS ja auch gut beforscht. Je näher man ranzoomt und je konkreter man dann auch in die Stadt, in die einzelnen Stadtteile, vielleicht auch in die Region geht, dann gibt es immer mehr Fragen, die einfach noch offen sind. Und ich glaube, da kann das Doku-Zentrum auch nur einen kleinen Beitrag leisten, weil wir natürlich auch nicht leider die Kapazitäten haben, große Forschungsprojekte umzusetzen. Aber ich hoffe, dass wir auch beispielsweise durch die Kooperation mit der Universität oder auch mit anderen Hochschulen immer weitere Fragen auch beantworten können.
Das Gesamtgespräch ist auf der Webseite von Radio Dreiklang am Dienstag, 31. März 2026, unter Programme nachzuhören. Das Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in Freiburg hat geöffnet von 10 bis 17 Uhr, dienstags bis 19 Uhr, am Montag ist die Ausstellung geschlossen. Der Eintritt ist noch kostenlos. Beendet alle Kriege sofort, das ist praktisch immer der Aufruf, der zu Ostern erfolgt. Das heißt Frieden, 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 unser Einsatz für Frieden und Menschlichkeit. Und gewöhnlicherweise vor Ostern rufe ich da Ulrich Rodewald an in Mülheim bei der deutsch-französischen Brigade, beziehungsweise überhaupt Markgräflerland, Friedensrat Markgräflerland, und erkundige mich, was so am Montag bei Ihnen läuft. Und ich habe jetzt natürlich wieder am Apparat Ulrich Rodewald. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, grüß dich auch, Konrad. Wir machen am Ostermontag 14 Uhr einen Ostermarsch für Frieden und Menschlichkeit. Es ist unser 29. Ostermarsch hier in Mülheim. Es gibt vielerlei Gründe. Es gibt Gründe, die zu suchen sind in der großen Politik. Es sind Gründe, die zu suchen sind in der Situation vor Ort. Fangen wir vielleicht damit an. Mülheim ist Stationierungsort der deutsch-französischen Brigade. Die deutsch-französische Brigade ist ein militärischer Großverband, dazu bestimmt, Kriege in aller Welt zu führen. Wir gehen am Ostermontag auf die Straße, auch um dafür zu demonstrieren, dass hier und anderswo nicht immer mehr Geld für Militär und Kriege ausgegeben wird, und fordern Abrüstung statt Aufrüstung. Und wir demonstrieren am Ostermontag in Mülheim für eine Welt, die Frauen Waffen nichts mehr hält, für eine Welt, in der Menschen nicht vor Hunger sterben, obwohl es genug zu essen gibt, für eine Welt, in der sich niemand unter Bombenhagel zur Nachtruhe legen muss, für eine Welt, in der wir alle zusammen ein menschenwürdiges Leben führen können. Und sage keiner, das sei nicht möglich. Das Einzige, was dazu nötig ist, ist der Wille dazu, der politische Wille. Und um eine solche Politik Wirklichkeit werden zu lassen, bedarf es des Engagements ganz, ganz vieler. Denn die Oberen bei uns und in anderen größeren Land. Und die Verantwortlichen oder besser gesagt unverantwortlichen Politiker wollen dies ja nicht. Denn Kriege sind ja auch ein Geschäft.
Wenn du das so schön sagst, vielleicht ist damit auch die Wirtschaft gemeint, die natürlich vielleicht, sagen wir mal, nicht ein Interesse an Kriegen hat, aber zumindest ein Interesse daran hat, bei Kriegen entsprechend zu verdienen. Das heißt, wir hängen da alle mit irgendwo drin.
Es ist ja schon erstaunlich, dass die Abschiedsrede von Dwight Eisenhower, also der Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Armee im Zweiten Weltkrieg hier in Europa und dann Präsident der USA, dass die Abschiedsrede 1961 von ihm hier kaum noch im Bewusstsein ist und schon gar nicht in der veröffentlichten Meinung. Eisenhower sprach als erster von einem militärisch-industriellen Komplex. Und er beschrieb die gefährliche Verflechtung von Militär, Rüstungsindustrie und Politik, die in ihrem Interesse handelt und demokratische Institutionen durch übermäßige Militärausgaben bedroht. Und er schilderte, wie dieser militärindustrielle Komplex eine Zweckgemeinschaft bildet, in der sich militärische Führung, private Rüstungskonzerne und politische Entscheidungsträger gegenseitig stützen. Die Rüstungsindustrie profitiert von Staatsaufträgen, während das Militär moderne Waffen erhält und Politiker sich durch Rüstungsprojekte in ihren Wahlbezirken profilieren. Und das können wir heute ganz deutlich wieder sehen, wo ja selbst Vertreter der IG Metall sich einsetzen, dass an Standorten, in denen bisher zivile Güter produziert wurden, wie in dem VW-Werk in Osnabrück, heute mit einem Joint Venture mit einer israelischen Rüstungsfirma Rüstungsgüter möglicherweise produziert werden sollen. Und ein solcher militärindustrieller Komplex beherrscht die Politik in ganz besonderer Weise in den USA, aber auch bei uns in Deutschland mehren sich die Zeichen, dass hier immer mehr investiert wird in Rüstungsgüter, weil dieses ein profitables Geschäft ist.
Nun haben wir natürlich hier einen großen Krieg vor der Haustür. Vor der Haustür heißt zwischen Russland und der Ukraine. Und dieser Krieg ist ja ausgelöst worden durch verschiedenste Dinge. Unter anderem hat die Ukraine seinerzeit die Atomwaffen, die sie ja hatte, praktisch an die Russen gegeben. Und jetzt stehen sie da ohne Atomwaffen. Und die Russen drängen rein. Die Russen, das heißt, wer ist denn die Russen? Die Russen heißen wohl vor allen Dingen Putin, beziehungsweise eine Oligarchie in Russland, sprich da eine Oberschicht, die irgendwie weitermacht und natürlich Putin entsprechend stützt. Ich meine, da muss man doch hingehen und muss sagen, da wollen wir was dagegen tun, beziehungsweise, naja gut, solange es die Ukraine betrifft und mich nicht, na gut, haben wir wedeln, aber wenn er jetzt sonst kommt, was machen wir denn dann?
Natürlich unbedingt was tun, Konrad. Natürlich unbedingt was tun, nur es greift aus unserer Sicht immer wieder zu kurz. Also was greift zu kurz? Es wird ja auch uns immer wieder, also uns, den pazifistischen Leuten, wird ja immer vorgeworfen vorgehalten, das Dilemma. Also welches Dilemma? Das Dilemma, stimmt man Waffenlieferungen in Konfliktgebieten zu? Macht man sich schuldig? Dadurch diese Waffenlieferungen Menschen getötet werden könnten oder sogar würden. Liefert man keine Waffen, das ist ja das, worauf du angespielt hast, dann macht man sich schuldig, weil Menschen ohne Waffen schutzlos sind und getötet werden. Und dieses Dilemma sei unauflösbar. Es ist unauflösbar, wenn man es so weit hat kommen lassen, dass die Hunde des Krieges von der Kette gelassen wurden. Dann ist es schon vorbei. Wir kennen doch aber, also wenn man sich die Geschichte des Krieges um die Ukraine anguckt, dann gab es ja Möglichkeiten, die von beiden Seiten nicht genutzt wurden. Und hier geht es nicht um die Frage, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat. Das steht außer Frage. Aber man hat die Möglichkeiten, die durch das Abkommen Minsk I, Minsk II möglich gewesen wären, fallen gelassen, weil man dachte, wir können unsere Interessen viel besser durchsetzen, wenn wir den Konflikt gewalttätig lösen. Und ein anderes Beispiel ist der Krieg um Jugoslawien. Der liegt jetzt schon eine geraume Weile hinter uns, an der sich ja auch Deutschland das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg als kriegsführende Partei beteiligt hat. Auch da war die dazu mal noch mehr funktionierende OSZE kurz davor, eine friedliche Lösung dieses Konflikts um den Kosovo zu schaffen. Auch diese Chance hat man nicht genutzt, sondern hat gesagt, wir sind in der Lage, dies mit Waffengewalt zu machen und das werden wir auch tun. Und das ist jedes Mal die Krux. Und dann steht man natürlich vor dem Dilemma, was soll man denn tun, weil man alle Möglichkeiten, die sich vor Ausbruch eines Krieges ergeben hätte, hat fahren lassen. Weil man eine Politik betreibt, die selbst schon gewalttätig ist. Und wir brauchen eine andere Politik. Wir brauchen eine Politik, die konsequent auf zivile Konfliktlösungen setzt, die auf Diplomatie setzt und Konflikte in der Lage ist, auszuräumen, bevor sie in Kriegen sich umsetzen.
Auf alle Fälle, Ostermärsche sind immer eine Alternative für Deutschland. Ich benutze diesen Begriff ganz bewusst. Eine andere Alternative, das heißt, dass man sich einfach Gedanken darüber macht, was kann man tun, was nicht momentan üblich ist und wie kann man das entsprechend umsetzen. Ihr setzt das Ganze um hier am Ostermontag, am 6. April um 14 Uhr. Was wird bei euch ablaufen?
Wir werden eine Auftaktkundgebung vor der Kaserne in Mülheim haben. Wir werden uns einstimmen mit dem Ostermarschlied. Den Chor dazu bilden die Teilnehmer. Dann werden wir durch die Stadt demonstrieren und immer wieder intonieren: Frieden schaffen ohne Waffen. Dann haben wir eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Mülheim. Da wird es Reden geben und wir freuen uns wieder, dass die Roma Brass Band aus Freiburg bei uns ist und uns mit ihrer Musik erfreut.
Dann wünsche ich euch an dieser Stelle gutes Wetter und gutes Gelingen in Mülheim.
Vielen Dank.
Noch ein kleiner Nachschlag. Die Alternative für Deutschland, das ist eine Partei, eine rechte Partei. Und mit den Menschen, mit dem Ulrich, mit dem ich gerade geredet habe, der steht für den Friedensrat Markgräfler Land. Und der Friedensrat Markgräfler Land hat natürlich zum Thema Frieden eine ganz andere Alternative als diese Partei. 20 Jahre nachdem der grüne OB Salomon den Verkauf der Stadtbau angekündigt hatte, feierte die Initiative Wohnen ist Menschenrecht nun den später durch einen Bürgerentscheid verhinderten Stadtbauverkauf. Radio Dreigland hat mit Henrik Guzzoni von Wohnen ist Menschenrecht gesprochen. Er war langjähriger Stadtrat der linken Liste und Aufsichtsrat bei der Freiburger Stadtbau.
Welche Bedeutung hatte damals diese Verhinderung des Stadtbauverkaufs?
Ja, eine große. Also es war ja schon auch in Freiburg in den Jahren zuvor, sind Hunderte, einige Tausend Wohnungen verkauft worden, so häppchenweise, da mal 800, da mal 1000 oder so. Und es war damals einfach ganz im Trend, öffentliches Eigentum zu verscherbeln. Insbesondere öffentliche Wohnungsunternehmen, also in vielen Städten war das der Fall und wollte dann auch Freiburg machen. Und dieser Bürgerentscheid, der erfolgreiche, übrigens der erste erfolgreiche Bürgerentscheid in der Geschichte Baden-Württembergs, hat diesen Trend gebrochen. Also in Deutschland, sogar europaweit, war da mit diesem Bürgerentscheid eigentlich diese große Privatisierungswelle gebrochen.
Von Wohnungen?
Von Wohnungsverkäufen, ja. Verkäufen öffentlicher Wohnungsunternehmen, ja. Ja.
Dresden hatte ein bisschen davor die Wohnung privatisiert.
Dresden ist ein Beispiel, die das privatisiert hatten. Die hatten einen Sozialplan auch erstellt, der von der Freiburger Rathausspitze, also in den höchsten Tönen gelobt worden ist. Und das sei das Beispiel, wie man sowas machen könne. Es hat sich viele, viele Jahre später herausgestellt, dass dieser Sozialplan eine Katastrophe war und überhaupt alle Dinge nicht erfüllen konnte, die man sich von ihm versprochen hatte. Also die Situation für die Mieterinnen und Mieter sind damit überhaupt nicht aufgefangen worden. Das wussten wir damals nicht, das wusste auch die Stadtverwaltung nicht. Aber sozusagen, es zeigt sich einfach, wenn man privatisiert, dann sind die Dinge nicht mehr zu halten. Es gab viele andere Beispiele von Städten, wo die Kommunen ihre Wohnungen verkauft hat, also beispielsweise Kiel und Saarbrücken, die nach wenigen Jahren den gleichen Schuldenberg wieder hatten. Es taugt einfach nicht. Wir haben ja heute die Situation, dass man in der Presse liest über Vonovia und die Situation, wie es den Mieterinnen und Mietern geht, die bei Vonovia wohnen. Vonovia, damals Gagfa, war einer der großen Interessenten für die Wohnungen. Und jeder kann sich ausmalen, was das für die Mieterinnen und Mieter in Freiburg bedeutet hätte, wenn Vonovia damals den Zuschlag bekommen hätte und die Chance bekommen hätte, diese Wohnungen zu erwerben.
Die Vonovia-Wohnung in Freiburg, ehemals Gagfa, waren auch mal öffentliche Wohnungen, die aber dann verkauft worden waren.
Die waren, was ich eben, das ein Beispiel für das, was ich gerade am Anfang gesagt hatte, dass in der ersten Hälfte der Nullerjahre der Freiburger Gemeinderat und der Aufsichtsrat der Freiburger Stadtbau viele Wohnungen verkauft hat, unter anderem eben diese jetzigen Vonovia-Wohnungen. Ich war da lange Zeit der Einzige im Freiburger Aufsichtsrat der Stadtbau, der es gegen diese Wohnungsverkäufe gestimmt hat. Später wurde dann das Bündnis gegen diese Privatisierung glücklicherweise etwas breiter.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Wie habt ihr es damals geschafft? Also der Oberbürgermeister wollte verkaufen, die Mehrheit im Gemeinderat war für den Verkauf. Wie dagegen waren SPD und unabhängige Listen. Wie habt ihr es geschafft, diesen Bürgerentscheid so deutlich zu gewinnen?
Ich glaube, das Entscheidende war, dass wirklich dieser Protest getragen war von den Betroffenen, von den Mieterinnen und Mietern in den Quartieren, also in Weingarten vor allem, aber auch in der Beurbarung in Haslach, in anderen Quartieren. Und von den Beschäftigten der Freiburger Stadtbau, die es ganz schwer hatten, weil sie ziemlichen Repressionsdrohungen ausgesetzt waren, wenn sie sich engagieren in der Bürgerinneninitiative, die das also heimlich machen mussten und trotzdem ungeheuer engagiert waren. Also ich glaube, dass die Betroffenen wirklich das von unten breit getragen haben, das war das Entscheidende. Und das Zweite war, glaube ich, entscheidende war, dass wir eben wirklich alle an einem Strang gezogen haben und alle irgendwie, nicht irgendwie, ja, aber ihr habt damals und wir wollen so, sondern dass wir wirklich gesagt haben, das ist unser gemeinsames Ziel und dem ordnen wir jetzt sozusagen alle Differenzen, die wir auch in möglichen anderen Fragen haben, unter. Diesen Sieg wollen wir haben für die Freiburger Bevölkerung, für die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt.
Wie stände Freiburg da, wenn der Stadtbauverkauf nicht verhindert worden wäre?
Also mittlerweile ist das eigentlich in weiten Kreisen der Stadtgesellschaft einhelliger Konsens, dass Freiburg viel schlechter dastünde. Der Einfluss auf kommunale Entscheidung ist natürlich viel größer dadurch, aber eben auch, also wir haben es ja eben gerade auch besprochen, sozusagen, mag man das überhaupt gar nicht ausmalen, wie die Situation für die Mieterinnen und Mieter heute wäre, sozusagen für 9000 Wohnungen, sozusagen, wenn die alle bei Vonovia wohnen würden oder so, also das wäre schrecklich für die Mieterinnen und Mieter, wäre schrecklich für die Stadt. Und dennoch muss man sagen, wir sind auch nicht so weit, dass wir sagen können, also diese Stadtbau gehört wirklich den Mieterinnen und Mietern und sie dient wirklich den Mieterinnen und Mietern. Wir haben das Schlimmste verhindert, aber es gibt noch eine ganze Menge zu tun und wir wünschen uns eine andere und bessere Stadtbau, die tatsächlich ihrem öffentlichen Auftrag bezahlbaren Wohnraum für die Ärmsten der Armen, aber auch für breite Schichten der Bevölkerung, dass sie das gewährleistet und dass es auch eine echte Mieterinnen-Mitbestimmung gibt. Davon sind wir noch weit entfernt und wir wollen diese Feiermonate dieses Jubiläumsjahres auch ein bisschen dazu nutzen, eine öffentliche Debatte über, wie soll unsere Stadtbau eigentlich in Zukunft aussehen, zu führen.
Kommen wir da gleich noch einmal ganz kurz zu. Trotzdem ein Einschub noch. Stichwort Vonovia, Stichwort Stadtbau. Letztes Jahr, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr sind bei verschiedenen Vonovia-Häusern ist die Erbpacht ausgelaufen. Die Stadt hätte also die Häuser zurückkaufen können. Hat man das jetzt da teilweise solche Chancen verpasst von so einem Akteur wie Vonovia, Häuser wieder in den kommunalen Bestand aufzunehmen? Wäre sowas finanzierbar gewesen? Ist das eine verpasste Chance? Oder?
Es ist eine verpasste Chance. Also ich habe das mehrfach gefordert, sozusagen. Also an diesem Punkt, aber vorher noch, also die Stadt hätte die sogenannten Franzosenwohnungen kaufen sollen. Sie hätte die LBBW-Wohnungen, die 2009 oder 10 oder so zum Verkauf standen, kaufen sollen. Die Stadt müsste alle Möglichkeiten nutzen, den kommunalen Bestand an öffentlichen Wohnungen zu erhöhen. Und natürlich hätte sie auch versuchen müssen, sozusagen diese Wohnungen von der Vonovia, ehemals GAGFAH, sozusagen zurückzukaufen. Dafür gibt es leider keine politische Mehrheit. Ich habe das gefordert, aber ja, eine verpasste Chance. Und es ist immer noch so, bei vielen in der Politik die Vorstellung, bezahlbaren Wohnraum gäbe es, könnte es irgendwie auch zum Nulltarif geben. Nein, das wird nicht sein, sozusagen. Wenn du bezahlbaren Wohnraum sicherstellen willst, musst du Geld in die Hand nehmen, viel Geld in die Hand nehmen, um das zumindest in Ansätzen zu gewährleisten. Ich persönlich bin der Meinung, grundsätzlich lässt sich das Wohnungsproblem sowieso nicht lösen, solange Wohnungsmarkt sozusagen einer Profitlogik unterworfen ist und es im Privateigentum Wohnungen sind, werden wir immer ein Wohnungsproblem haben.
Dann abschließend, du hast angesprochen, es ist noch viel zu tun. Ihr wollt auch viel diskutieren in den nächsten Monaten, wie die Stadtbau im Hinblick auf mehr Mieter, Mieterinnen, Mitbestimmung und etc. Auszugestalten ist. Dazu einfach noch ein paar Stichworte, wie sähe eine Stadtbau, eine bessere Stadtbau aus?
Also da gibt es ganz unterschiedliche Ideen. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was eine öffentliche Debatte auch zeigen muss. Ich hatte vor einigen Jahren mal den Vorschlag gemacht, dass die Mieterinnen und Mieter eine Genossenschaft gründen und der Stadt Freiburg die Hälfte der Stadtbau abkaufen. Das heißt sozusagen, ist eine Co-Eigentümerschaft von Stadtbau GmbH im Besitz der Stadt und den Mieterinnen und Mietern selber gibt, die sozusagen so. Und damit wäre sozusagen tatsächlich eine paritätische Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter gewährleistet gewesen. Das hat sich leider nicht durchgesetzt. Ich glaube, das Zeitfenster für so einen Vorschlag ist auch vorbei. Vor ein paar Jahren wäre das vielleicht möglich gewesen. Das Mietshäuser-Syndikat hat viele sehr interessante Vorschläge gemacht in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich möchte sozusagen da auch gar nicht sagen, das und das ist der Königsweg. Aber dass etwas passieren muss, um wirklich zu gewährleisten, die Häuser denen, die drin wohnen, das ist klar. Und ich glaube, wir brauchen da eine öffentliche Debatte darüber.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg am 2. April 2026 durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.